über den Bücherrand. Das ist der Bücher-Podcast, wo wir mit verschiedenen Leuten aus dem Orell Füssli-Universum über die verschiedensten Geschichten, die verschiedensten Bücher reden, sodass du auch neue Leseinspirationen hast.
Also nicht nur Liebe und Krieg, sondern auch manchmal noch ein bisschen Geld. Der Gedanke, den ich kaum fassen kann, ist so dort, wo ich früher gestanden bin, steht jetzt in meinem Buch.
Hoi, du bist hier bei «Über den Bücherrand» gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und ich würde jetzt so sagen, ich kann okay mit Geld umgehen. Was ich weniger gut kann, ist so das Geld für mich arbeiten lassen, sozusagen für mich nutzen. Und es ist mir ein bisschen unangenehm, über das zu reden, weil obwohl ich es wichtig finde, dass man über Geld redet, irgendwie kann ich es trotzdem nicht. Umso toller finde ich, dass ich heute jemanden da habe, der das wirklich gut kann. Und das ist Angela Mügin. Oder besser bekannt als Miss Finance. Sie dort online ihr Finanzwissen teilen, vor allem für Frauen. Mega toll bist du da, Angela. Hallo.
Hallo, Sarah. Ich freue mich, heute mit dir über Geld zu reden.
Mega fest. Ich bin so froh, dass du da bist. Und wir würden ja jetzt denken, es geht um Hard Facts, Hard Zahlen. Aber es geht ja um so viel mehr. Es geht um Psychologie, es geht Beziehung zu einem selber. Wir reden sogar ein bisschen über Verbrechen heute. Was mega lustig klingt, wenn wir über Geld und Finanzwissen reden. Aber ich freue mich mega, mega fest. Was ich jetzt aber zuerst von dir wissen wollte, ist, wann hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, ja, ich habe meine Finanzen im Griff?
Hey, ich glaube, das habe ich selber noch nie so komplett das Gefühl gehabt.
Weil das freut mich so fest, das
Man könnte immer noch mehr machen. Und ich glaube, es ist wie bei jedem Thema. Je mehr als du weißt, weißt du auch, dass du ganz viele Sachen nicht weißt. Also jetzt im Vergleich zu Ernährung oder Sport geht es doch auch, je mehr du dich in das Thema reinknüllst, umso mehr verschiedene Meinungen. Und am Schluss denkst du, ich weiß immer noch nichts und ich komme auch noch weniger daraus als vorher. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Und beim Geld ist es so, dass es sehr fest an dich persönlich geht, um deine Träume, um deine Wertvorstellungen. Und darum, glaube ich, so 100% im Griff oder abgeschlossen ist wahrscheinlich nie. Klar, es beschäftigt dich mal mehr, mal weniger. Aber wir verändern uns ja auch. Ja. Und so verändert sich eben dann auch unsere Finanzen mit.
Du hast eben ein mega diverses Wissen aufgebaut und das vermittelst du online, in deinem Podcast, auf Insta. Ich habe das Gefühl, ich treffe dich überall im Internet
an. Oh nein!
auf eine gute Art und Weise. Und du hast immer so den Claim, dass wir uns in unsere finanzielle Unabhängigkeit sollen bewegen sollen. Mhm. Was heisst das genau für dich?
Das heisst, dass du kannst auf eigenen Beinen stehen eigentlich. Und es klingt so einfach, aber es ist eben in der Schweiz, vor allem bei Frauen, ein grosses Thema. Mhm. Und zwar nicht in jüngeren Jahren, aber gerade mit der Mutterschaft ändert sich dann das, weil einfach das System so ist, wie es ist. Und gleichzeitig haben wir ein Scheidungsrecht, das dann eben sagt, du kannst jederzeit selber für dich aufkommen. Ja. Und wenn du das eben nicht gemacht hast vorher, kann dann dort ein ziemlich böses Erwachen drohen. Und wenn man Zahlen anschaut, ich habe jetzt keine vorbereitet, weil das ist ja der Running Gag, ich bin mega schlecht mit Zahlen. Also man wird wahrscheinlich auch keine besprechen. Ich habe es wirklich mehr mit den Buchstaben, wir kommen sicher noch dazu. Aber ich glaube, es sind fast 80% von den Müttern, die finanziell abhängig sind. Und dort sage ich dann doch auch, ich glaube, 3 von 5, dass sie Partnerschaft nicht mal verlassen könnten. Und ich meine, das sind mega krasse Zahlen. Und wir sind in der Schweiz. Und dort ist schon so, dass wir auch eine Geschichte haben in der Schweiz, dass halt wir in der Emanzipation noch nicht so wahnsinnig weit sind. Oder weniger weit als andere Länder. Und dort gehört das Geld dazu und das Verwalten vom eigenen Geld. Und was Frauen super gut können, ist, in den meisten Familien sind es für die kurzfristigen Finanzen zuständig. Ja. Also, dass das Geld bis Ende Monat länger, dass man einkaufen und das verwaltet, das ist kein Thema. Mhm. Aber wie du gesagt hast, das Geld für sich schaffen, es clever nutzen, langfristig denken, das ist für mich so weit weg seit vielen Jahren.
Für mich war das mega lang einfach auch kein Thema gewesen oder mir auch nicht vermittelt worden. Also, mir ist immer gesagt worden, und das ist jetzt kein Affront an meine Eltern in dem Sinn, aber es war immer gewesen, sparen, Geld auf die Seite legen, die 3 Monatslohn, die man im besten Fall mindestens auf der Seite hat, aber
in die Säule 3 einzahlen und that's it. Ja, bei mir auch.
Im besten Fall noch in die Säule reinfetzen und dann, ich merke immer noch, dass ich Hemmungen habe, mich an das anzuwagen, weiß gar nicht, wo anfangen, will auch nicht ChatGPT fragen in diesem Setting. So. Und was ich aber eben auch merke, ist, dass Geld für mich irgendwie etwas mega Emotionales auch ist. Wie siehst du das?
Das ist es definitiv. Und eben gerade bei den Wertvorstellungen. Und jetzt allein schon, was du gesagt hast, mit was du von daheim mitbekommst, oder? Und dort dann auch, wenn es immer heisst, ja, wir kommen jetzt in der Schule nicht mit, ja, aber mit Geld verknüpfen wir so viel Wert. Ich weiss gar nicht, ob das auch dann komplett in der Hand der Lehrerinnen sollte sein. Weil als Eltern hast du ja dort auch Ansprüche, was du weitergehst, bewusst und aber auch unbewusst. Also wenn die Mami aber nie Rechnungen zahlt, dann sehen das Kind aber auch relativ schnell, wie über Geld geredet wird. Und dort muss ich schon auch bei mir sagen, ich bin relativ, also ich bin so 10 auf dem Land aufgewachsen, habe eine Lehre gemacht als Buchhändlerin, wo man jetzt halt vielleicht auch nicht mega viel über Geld redet. Aber eben so, was das heisst in der Altersvorsorge, was das heisst, dass man vielleicht noch etwas auf die Seite tun könnte. All das ist dann sehr emotional und sehr persönlich. Mhm. Und ich glaube, es gibt wie Aspekte vom Geld, wo man in der Gesellschaft dauernd darüber redet. Und dann gibt es Tätige, die man fast komplett ausblendet.
Ja, man hat wie so ein bisschen auch eben wegen dem fehlenden Wissen auch Angst, sich an das anzutrauen. Man weiss ja nicht, wo anfangen, sich mit dem, also wo man sich das Wissen soll aneignen. Man kann es aber, Gott sei Dank, Achtung, das war ein fantastischer Übergang gewesen. Man kann das ja auch mit Büchern machen.
Genau.
Du hast uns heute ein paar mitgebracht, die wir jetzt zusammen besprechen und anschauen. Welche sind das?
Genau, ich habe dabei von der Corinne Ballhaus «Finanzpower für Frauen», dann von Morgan Housel «Die Psychologie des Geldes». Das dritte ist von Oliver Bergman «4000 Wochen» und das letzte ist von Joel Dicker «Ein ungezähmtes Tier».
Das ist jetzt so eine Mischung aus Kopf, Herz und Seele, würde ich so sagen. Ja, ja. Auf was hast du jetzt geachtet bei dieser Auswahl?
Ja, genau, es ist schon für mich auch so ein bisschen das Herzensthema mit den Büchern. Ich bin jetzt mega gespannt, ob ich nach wie vor gut Bücher empfehlen kann, weil ich es wirklich schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber es sind halt wirklich die, die ich mega gerne gelesen habe. Für mich ist es immer wichtig, auch, dass ich ein Buch gut lesen kann, dass es nicht anstrengend ist. Und die Mischung macht es auch. Und ich glaube, gerade bei den Finanzbüchern habe ich geschaut, dass es Tätige sind, die eben Hard Facts zusammenkommen und die mit den Emotionen, mit der Psychologie. Weil schlussendlich merke ich bei vielen, ist das mit den Emotionen und mit der Psychologie, wenn sie sich dann als Thema heranwagen, ein bisschen untergeordnet. Dabei bestimmt nachher das alles, alle unsere Handlungen.
Alles, das ist eine Grundlage.
Genau. Und darum ist mir das mega wichtig gewesen. Und beim anderen geht es darum, wie man über Geld dann denkt. Weil ich glaube, das ist auch mega wichtig. Du hast gesagt, Geld, Emotionen, Wert. Und darum ist es wichtig, dass wir uns Gedanken über das machen. Weil es ist wir benutzen es in unserem Alltag überall. Und eigentlich haben wir uns einfach mal darauf geeinigt, dass das ein Tauschmittel ist. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Aber wir tun es mit Emotionen aufladen. Und beim letzten geht es darum, dass ja, ich lese halt auch gerne und es muss ja nicht immer nur ein Sachbuch sein. Und dort habe ich eins dabei, das ich sehr, sehr gerne gelesen habe das Jahr. Und lustigerweise geht es auch dort um Geld. Und ich glaube, auch in den Büchern schlussendlich ist Geld doch auch in vielen irgendwo Bestandteil.
Ja.
Also nicht nur Liebe und Krieg, sondern auch manchmal noch ein bisschen Geld.
Sprinkle of money noch so dazwischen. Wir sind jetzt auch in einem Bücher-Podcast dabei und darum nimmt es mich jetzt gerade Wunder, so in deiner jetzigen Tätigkeit, was gibt es denn für Parallelen vielleicht auch als Buchhändlerin oder von was kannst du zehren als Buchhändlerin in deinem jetzigen Job?
Es ist mega lustig, dass eigentlich in der Buchhändler-Ausbildung haben fast alle geschrieben als Hobby und ich habe das nicht gemacht. Und jetzt schreibe ich mega viel. Also ich habe ja wirklich halt einen Blog und auf Instagram, also Buchstaben sind wirklich so das. Und dass ich halt wirklich viel gelesen habe, ich glaube, das hilft dir einfach extrem, wenn du selber dich ausdrückst.
Ja.
Also das kommt immer wieder zurück. Dann
du bist mega eloquent auch, finde ich.
Oh, danke vielmals.
Ja, aber das merkt man so. Sorry, jetzt bin ich am Innenpsychologisieren, aber du bist wirklich so eloquent.
Das ist mega gut zu hören. Ich überlege mir sehr oft auch, was ich schreibe und was nicht. Manchmal einfach ein bisschen weniger. Aber ich finde, das Internet ist nicht einfach ein Raum, wo du irgendwie deine eigenen Aggressionen, Emotionen raushaust, auch wenn es für das genützt wird.
Das ist ein guter Ort eigentlich.
Ja, genau. Ja, aber es bringt wie nichts. Oder ja, überleg dir, was du anziehen willst. Ich sage es mal so. Dann ist es aber wirklich auch so, dass jetzt ein bisschen Werbung für Buchhändlerinnen-Ausbildung. Also ich meine, du lernst mega viel und das Ziel, also zumindest Stutzmoss, war, dass du eine Buchhandlung führen kannst.
Ja.
Und jetzt, wo ich mein eigenes kleines Unternehmen bin, hilft mir das mega, dass ich mal Buchhaltung habe, dass ich ein bisschen wirtschaftliches Verständnis habe, dass ich eben, auch wenn Buchhaltung dann vielleicht nicht mein bestes Fach war, aber dass ich einfach so ein bisschen die Zusammenhänge verstehe.
Ja.
Und auch ein bisschen das bisschen Allgemeinwissen von überall, das ist halt super hilfreich. Eben, wenn du Smalltalk machen musst, bei einem Event oder einen Podcast aufnimmst oder so.
Da kannst du gute Sachen perfekt droppen. sagen wir, fangen wir mit dem ersten Buch an, und zwar von der Corinne Ballhaus, «Frauenpower in Finanzfragen». Warum hast du das dabei?
Ich habe das Buch dabei, weil es ist lange Zeit das erste und einzige Finanzbuch aus der Schweiz für Frauen gewesen. Und hat mich auch so ein bisschen, als ich angefangen habe, öffentlich halt über Geld zu reden, so ein bisschen begleitet. Ich finde es mega gut. Ich finde es ein super Buch zum Einstieg, weil es einfach, einfach geschrieben ist. Corinne ist Journalistin. Das hilft halt mega, um das Ganze unterhaltsamer zu schreiben. Es sind Finanzen, es ist nicht ein Krimi, aber sie macht das wirklich gut. Und es geht von den Stationen im Leben, wo wir alle durchlaufen. Also ganz praktisch. Ich starte bei ich dort, wo ich ausziehe. Wenn man das schon gemacht hat, kann man vielleicht das Kapitel überspringen. Dann geht es zur Erwerbstätigkeit, vielleicht Teilzeit arbeiten. Und am Schluss endet es halt wirklich mit dem Ende, also mit Testament, und sich vorbereiten darauf, was ist denn noch mehr und was passiert mit meinem Geld.
Sie redet auch über Geld, was eben wir viele Menschen von uns nicht machen. Warum glaubst du, ist das so ein unangenehmes Thema für uns?
Ich glaube, es hat ganz viele verschiedene Aspekte. Natürlich eben auch gerade bei den Frauen weiss man, dass es damit zu tun hat, dass sie dann immer das Gefühl haben, sie wissen zu wenig. Dann ist es aber in der Schweiz schon so, dass es einfach mega verbreitet ist. Oder so, dass man redet nicht über Geld, man hat es und so. Das ist einfach tief verankert. Und gleich hat man einen gewissen Aspekt, wo man schon darüber redet. Also eben so ein bisschen, oder man sieht es dann einfach, oder so ein bisschen das Understatement in der Schweiz. Also ich finde, für das, dass die Schweiz so der Finanzplatz ist, ist es noch spannend, wie man dann in Zürich, aber zum Beispiel anders auf Geld schaut, oder auf dem Land. Also ja. Das kann ich so ein bisschen noch sagen. Ja. Also das ist, habe ich sehr spannend gefunden. Aber beim Buch ist es wirklich so, dass es einfach mal darum geht, herzuschauen, was ist denn bei Frauen anders. Also wenn wir über Geld reden und warum sollte man vielleicht mit unseren Freundinnen darüber reden, was würde so einen Unterschied machen, wenn wir das Wissen hätten. Weil es langfristig einen grossen Impact hat, gerade Stichwort Teilzeitarbeit und Altersvorsorge.
Ja. Geht ja auch darum, dass man vielleicht Fehler verhindert oder Missgeschick verhindert, sozusagen. Und so hat das ja eigentlich bei dir angefangen.
Ja, genau. Also ich habe jetzt in ein 10 Jahre, als ich mich angefangen habe, mit Geld zu befassen. Also ich habe das eben auch nicht mit 20 gemacht, sondern kurz vor 30. Und der Grund war, dass ich gemerkt habe, ich habe eine Säule 3a-Lösung, die nicht zu mir passt. Ja. Und habe das eben ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich habe nicht so das mathematische Hirn, das dann die Zahlen auf dem Auszug, man bekommt, so schön zusammenaddiert. Und als ich es aber irgendwann gemacht habe, habe ich gemerkt, ich verliere da damit Geld. Und dann habe ich gemerkt, ich kann die Verantwortung nicht abschieben, weil das habe ich probiert gehabt. Ich habe einfach gedacht, ja, ich schließe das ab und dann ist das Thema für mich erledigt. Nicht habe ich gemerkt, hey, schlussendlich muss ich mit den Konsequenzen leben und niemand, der mich hier beraten hat oder das verkauft hat. Und ja, wo dann Corona kam, habe ich gedacht, ja, ich habe so viele Notizen vom Anfang und es ist mir mega langweilig. Wo erreiche ich die Frauen, die ich möchte erzählen, wie wichtig das ist, was ich eben nicht gewusst habe. Und dann habe ich angefangen, den Blog zu machen und gleichzeitig halt viel Instagram auch.
Ja. Du kennst ja Corinne persönlich.
Ja,
wir
genau.
Haben ja ab und zu miteinander zu. Was hast du von ihr gelernt, so persönlich jetzt?
Ja, ich glaube von ihr sehr fest auch sich für sich einstehen. Es ist so ein bisschen der Klassiker zwischen jüngeren Frauen und glaube älteren Frauen, dass je älter du wirst, umso weniger Kompromiss machst. Und als ich halt wirklich gerade am Anfang, als ich angefangen habe, auch selbstständig zu sein, und also wo das Hobby, das ich gestartet habe, dann langsam halt zu einem Business wurde, und ich einfach Freude hatte, so, oh, du siehst mich und ich bin sichtbar und du willst mit mir zusammenarbeiten, danke vielmals, dass du überhaupt
kommst. Ich so krass, dass wir das machen, gell?
Ja.
Eben, also bei so Lohnverhandlungen und so Sachen haben wir immer das Gefühl, es ist zu viel, was wir uns nehmen wollen.
Ja.
Dass wir diesen Switch machen, ist so wichtig.
Ja. Und gell, jetzt sind wir schon voll in dem Money Mindset drin, ja. Wo ich eben auch, obwohl ich mich ja dort schon mit meinen Finanzen beschäftigt habe, mehrere Jahre, ist dann, wenn es darum gegangen ist, meinen Wert in Franken festzulegen, ja. Ist der wieder von hinten gekommen und hat mich völlig eingeholt. Und darum habe ich halt heute auch Bücher dabei, wo es um Psychologie geht, weil es einfach nicht nur Hard Facts sind.
Ja. Wie kommt man, also ich weiss, das ist jetzt eine sehr einfach gestellte Frage, mit einer, wo eine sehr komplexe Antwort dahinter steckt, aber wie kommt man an diesen Ort hin? Eben, wie man den eigenen Weg gut kann übersetzen kann, dass es einem auch gerecht wird finanziell.
Ich erzähl dir es, wenn ich es weiss. Ist
gut. Kommst du mal vorbei? Kommst du, machen wir noch mal eine Runde zusammen?
Ich finde es nach wie vor verhandeln für mich selber. Ja. Es geht in die Richtung, dort merke ich immer wieder, dass es mega schwierig ist. Was ich dort einfach so ein bisschen Trick gemerkt habe oder kann sagen, ist, ganz viele Sachen, die ich mache, würde ich meiner besten Freundin nicht zumuten. Ja. Und dort habe ich dann auch schon mal, also alle jetzt weglassen, die irgendwann wieder mir eine E-Mail schreiben, aber durch eine Fake-E-Mail-Adresse gemacht, dass du zumindest so tust, als wärst du deine Assistentin. Das ist aus einem Buch der Tipp. Nicht von mir. Aber es ist einfach wirklich, einfach, weil das schon Distanz gibt und du einfach so tust, als würdest du nicht mehr für dich selber verhandeln. Ja. Genau, das, aber ich finde es nach wie vor etwas vom Allerschwierigsten. Und ich glaube, du hast gesagt, Frauen finden es nochmal besonders schwierig. Aber dort auch, für ihre Kinder können sie verhandeln wie Löwenmütter.
Ja, aber das ist eh, das ist so ein Phänomen, das ich wirklich krass finde. Was ich immer wieder versuche, ist wirklich so für mich einzustehen, als würde ich für meine beste Freundin einstehen. Also ich gehe von mir selber aus, ich bin meine eigene beste Freundin und ich kämpfe jetzt für das ist jetzt eine doppelte Persönlichkeitsgeschichte am Laufen. Aber ich versuche das wirklich so zu machen.
Ja, aber das ist mega gut.
Was würde ich machen, wenn ich meine eben beste Freundin würde managen? Weil die schreien ja fast an, wenn ich finde, so, hey, das ist unter deinem Wert, du bist noch 17 Millionen Tausend Franken wert. Was läuft da eigentlich? Ich versuche das zu machen. Ja. Und dann, wenn so der und was halt einfach so rewarding ist, ist, wenn du so den Erfolgsmoment hast.
Ja.
Das ist so wertvoll, finde ich.
Mega. Und also ich bin froh, dass du das auch sagst, weil ich finde es wirklich etwas vom Schwierigsten. Und ich weiß, manchmal bin ich schon im Zug gehockt und auf mich selber hässig gewesen, dass ich jetzt wieder zu einem Termin gehe, wo ich einfach weiss, ich habe vor 6 Monaten Ja gesagt oder ich habe einfach wieder irgendwie in einem schlechten Moment und nichts überlegt.
Ja.
Und da gibt es noch einen anderen Tipp, da bin ich jetzt gerade nicht mehr sicher, ist auch nicht von mir, aber habe ich auch irgendwo mal gelesen, glaubst du? Wir machen die Werbung für Bücher, dass ich ihn gelesen habe. Das war sicher nicht in einem Podcast. Und da war es, Kroger aus Chapeller ist es nämlich.
Okay.
Würdest du es machen, wenn es morgen wäre?
Und
wie oft würdest du Nein sagen?
Ja. Sehr smart. Für viele ist Geld ja auch ein Stressfaktor. Für dich eine Form von Freiheit ja auch. Also jetzt auch ganz salopp gefragt, wie tut man den Schalter im Kopf umlegen? Wie kann man den Perspektivenwechsel irgendwie vollziehen?
Ich glaube, dort ist schon so ein bisschen das Visualisieren, dass du überlegst, was Geld alles ermöglicht. Dass der Shift von Geld ist etwas Nerviges, etwas Mühsames, auch sehen, was Geld für Möglichkeiten bietet. Und dort kommen wir wieder dazu, dass es mega individuell ist. Das kann sein, dass du auf eine Weltreise möchtest und das ermöglicht Geld dir. Es kann sein, dass du nur noch 80% arbeiten möchtest und anstatt dass du ein schlechtes Gewissen hast, kannst du ja schauen, okay, wie kann Geld mir das ermöglichen? Die Träume sind mega verschieden. Und das Coole ist ja, dass es wie für jede Person den gibt. Und es braucht ja nicht alle Leute gleich viel Geld. Darum bin ich fest überzeugt, dass sehr oft auch, wenn man über Geld redet, gar nicht darum geht, ob es jetzt 5'000 oder 10'000 Franken ist oder was auch immer. Sondern es geht darum, eben die Sachen anzuregen.
Ja.
Und dann kann jede Person individuell nochmal schauen.
Was geht für mich auf?
Genau. Und was brauche ich? Ja. Sowieso ganz fest immer die Frage, wenn man viele Sachen immer hört, Altersarmut oder das und dieses, wie viel brauche ich, wenn ich pensioniert bin?
Ja.
Die Frage ist immer, wie viel brauche ich?
Ja.
Also du deine Situation kennst. Und dann ist es mega langweilig. Das sind wir eigentlich mit dem Budget aus dem Kapitel 1 von der Corinne, ihrem Buch. Und es ist halt wirklich so die erste Hausaufgabe, dass man halt gleich ein Budget macht. Weil dann weißt du, was brauche ich. Und von dem aus kannst du ausrechnen, was bleibt übrig, um eben Geld als Werkzeug zu nutzen, damit ich mir Sachen kann erlauben, ermöglichen, was auch immer. Und die Sachen sind meistens jeder Traum und jeder Traum hat ein Preisschild und dann weißt du, wodurch du es schaffst.
Jeder Traum hat ein Preisschild, finde ich schön. Also viele gute Tipps und Inspirationen und Gedanken, die man aus Corinne in ihrem Buch kann mitnehmen kann. Ihr kennt euch, ihr tauscht euch aus, aber ihr seid ja auch noch mehr wie das.
Ja, das ist eigentlich fast das Crazyste, was passiert ist. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben.
Das ist so gut, Mann. Genau. Ich freue mich so fest.
Hey, ich mich auch. Also es ist jetzt, wo wir aufnehmen, stand heute im Druck. Es ist dann wirklich so quasi gerade draussen, wenn ihr hört. Und der Prozess, das ist wirklich so, eben, du liest viel über dich selber, um es positiv zu formulieren. Aber es war so ein wilder Ritt gewesen. Ich freue mich mega fest, wenn es draussen ist. Und ja, bin auch gespannt, wie es dann ankommt. Also für mich ist immer noch so der Gedanke, den ich kaum fassen kann, ist so dort, wo ich früher gestanden bin, steht jetzt in meinem Buch.
Das ist crazy.
Das ist mega crazy, ja.
Erzähl mal, um was geht es dort?
Es ist ein Workbook für Frauenfinanzen auch, wo auch wieder dich eigentlich vom Anfang, von wie erstelle ich ein Budget, was gibt es vielleicht für Hacks, um ein Budget zu erstellen, So wie lese ich eigentlich meinen Vorsorgeausweis, wo man es dann auch wirklich ausfüllen und parallel machen kann. So, was muss ich in der Partnerschaft beachten? Welche Form von finanzieller Zusammenleben passt dort? Wie mache ich meine erste Investition? Wie baue ich mein Portfolio auf? So, dann auch wieder, wie mache ich vielleicht noch ein Testament, Vorsorgeauftrag? Also springt die überall durch. Im Unterschied zu der Corinne in ihrem Buch ist es eigentlich wie so ein bisschen eine textmäßige Abkürzung und hat ganz viele Übungen drin. Mm. Es ist eigentlich ein wirklich komplettes Workbook, wo ja, Challenge war auch, dass ich wenig Worte überzubringen und klar überzubringen. Genau. Und ja, also es ist von der ganzen Geschichte her wirklich so ein bisschen crazy, weil Corinne kenne ich eigentlich auch durch meinen Podcast. Ja. Sie war mein erster Gast gewesen. Das ist jetzt 4 Jahre her und noch zumindest während dem Lockdown, glaube ich, war kurz nachher. Jedenfalls haben wir noch online aufgenommen und einfach die Aufnahme abgestellt und irgendwie nochmal 3 Stunden geredet. Und nachher dann nicht verschwunden aus dem Leben der anderen. Also ist wirklich mega cool. Und jetzt, wo der Verlag halt gesagt hat, hey, wir möchten noch etwas mehr machen, hat sie gesagt, ja, dann machen wir doch das zusammen.
Wie heisst das Buch?
«Mein Geld im Griff». Wenn ich jetzt auch nachdenken müsste, wie mein Buch heisst.
So. Das ist okay. Wie hast du oft, also hast du schon viel so darüber geredet, so in so einem Setting?
Nein, so wie wir jetzt, nein, wirklich nicht. Und gell, es ist gleich, wir arbeiten jetzt seit einem Jahr dran, aber so der Titel und jetzt kannst du es kaufen, quasi, nein, überhaupt nicht. Also das ist, ja.
Es kommt jetzt wie so eine neue Phase, wo so das Baby sozusagen rausgibst.
Ja.
Schon krass, dass du als Buchhändlerin angefangen hast und jetzt wirklich dein eigenes Buch veröffentlichst.
Ja, und ich finde immer noch die grösste Ironie ist ja, dass es über Finanzen ist.
Ich finde das tipptopp. Ja. Das macht es ja auch so zugänglich, nicht? Dass du eben nicht ein Finanzbro, no offense, doch schon ein Fan von Finanzbros, wenn wir ehrlich sind, aber dass du eben nicht so ein Finanzbro-Bro bist, wo ich keine Beziehung dazu kann aufbauen oder so.
Ja, es freut mich jetzt, dass du das sagst, weil ja, das ist genau auch das Ziel, oder? Dass Finanzen auch verständlich sein können, dass sie auch sogar Spass machen können.
Mega! Ja. Das ist mega wichtig. Kommen wir von deinem Buch zum nächsten, und zwar zum Morgan Housel. Die Psychologie des Geldes. Warum hast du das mitgebracht?
Ich habe das mitgenommen, weil es eines von diesen Büchern ist, die ich gelesen habe, und denke, das müsste jede Person gelesen haben.
Warum?
Es ist einfach von unserem Umgang mit Geld und er erklärt halt, was im Kopf so abgeht. Und ich bin mega Psychologie-Fan oder Fan. Ich bin mega interessiert halt, eben, weil Finanzen sind für mich sehr fest auch ein Reis zu dir selber. Es ist mega cheesy, wenn ich das sage, aber du lernst so viel über dich. Weil es geht, wie wir vorhin schon kurz gesehen haben, es geht um Träume.
Ja.
Und es geht um dein Leben. Und dann kommt mega schnell die Frage, okay, aber was möchtest du denn erreichen? Und du denkst so, ja, aber ich möchte nur wissen, wie ich es finanziere. Aber zum Wissen, wie du finanzierst, musst du wissen, wo möchte ich her. Und dann nachher bist du tief in der Psychologie, in der Persönlichkeitsentwicklung. Geld gibt auch Selbstbewusstsein. Also wenn man seine Finanzen im Griff hat, ist auch bewiesen, gerade bei den Frauen, das gibt ihnen mega Selbstbewusstsein. Es gibt eine gewisse Ruhe. Und er kommt halt wirklich und sagt, okay, wir haben verschiedene Phänomene, wenn wir mit Geld umgehen, auch an der Börse dann eben zum Beispiel, wenn wir anfängt zu investieren, es gibt so Sachen, die man typischerweise falsch macht. Der Herdentrieb funktioniert ganz fest. Und dann hat er so verschiedene sogenannte Biases, die er halt erklärt. Trotzdem verständlich, obwohl es halt Psychologie ist und auch tiefer geht im ganzen Finanzwissen. Also es ist jetzt nicht ein Buch, das ich jemandem würde empfehlen würde, der noch nie sich mit dem Investieren beschäftigt hat, sondern es ist wirklich eins, wo, wenn du in der Materie schon ein bisschen drin bist, wenn es nicht um die Hard Facts geht, wo es nicht darum geht, wie kaufe ich einen ETF, sondern wo es darum geht, okay, was passiert mit mir und was passiert im Großen und Ganzen mit den Menschen, wenn man über Geld nachdenkt oder wie man mit Geld umgeht.
Was sind so deine Träume, wo du eben dir deine Finanzstrategie überlegst? Auf was baust du auf oder auf was zielst du ab?
Hey, es ist immer ein kleines Floating-Target, weil ich ja auch gar nicht geplant habe, das zu machen, was ich jetzt mache. Und ich glaube, das ist auch völlig okay. Aber das nächste grosse Ziel, also ich sage immer, mein grösstes Ziel ist, ohne Wecker aufstehen am Morgen, weil das ist so für mich der Inbegriff von Freiheit.
Ja.
Weil der Wecker reißt mich ja aus dem, was ich am Machen bin. Und schlafe, ich schlafe mega gerne. Und ich muss dann etwas machen, wo ich meistens keine Lust drauf habe. Außer ich gehe in die Ferien. Aber das ist die grosse Ausnahme. Aber meistens ist der Inbegriff dafür, dass ich gestört werde.
Ja.
Und darum ist das mein grosses Ziel, einfach entspannt in den Tag starten. Und dort arbeite ich dran. Dann ist aber das nächste Ziel, das dann wirklich ein bisschen mehr in Geld messbar ist, eigentlich, dass ich mehr freiwillige Arbeit machen könnte. Mein Traum ist so quasi so ein Katzenheim, so zum Crazy Cat Lady Life Goal noch ein bisschen da zu unterstreichen. So, also das Geld auch wirklich für gute Sachen kann genutzt werden, weil ich kaufe mir mit meinem Geld eigentlich Zeit. Das ist so ein bisschen bei beiden Sachen, glaube ich, das Verbindende. Ja. Dass ich möchte nicht mega reich sterben, sondern eigentlich Lebensqualität haben.
Was bedeutet denn für dich reich sein in diesem Kontext? Weil du hast keine einzige Zahl genannt, du hast keine einzige Währung genannt, du hast von keinem Konto geredet. Und darum müsste ich mich jetzt schon fragen, was bedeutet für dich reich sein?
Ja, ich glaube, reich sein ist für mich wirklich die Möglichkeit, das zu machen, was ich möchte. Und jetzt sind wir auch so in dem Bereich, wo du vorhin gesagt hast, mit diesen 3 Monatslohnen mal. Das hat man auch so von daheim gelernt. Aber das heisst auch, ich habe jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt hier aussteigen. Ja. Also ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich habe bei dieser Versicherung, die ich hatte, viel Geld verloren, weil ich gesagt habe, bis hierher und jetzt nicht mehr. Man kann Arbeitsplätze verlassen, man kann vielleicht auch mal sagen, ich nehme mir eine Auszeit. Und das ist eigentlich für mich reich sein, dass ich kann das machen kann, wo ich Sinn drin sehe. Natürlich eben in dem Setting, wo ich jetzt bin, bis zu einem gewissen Limit. Aber es ist eigentlich nicht an einen Betrag gekoppelt, sondern ich kann meine Grundbedürfnisse befriedigen, weiss, was ich brauche und nachher eigentlich die Verwirklichung. Ja.
Ich finde das jetzt auch nochmal spannend, was du gesagt hast. Also da werden ja, wie es so ganz, also jetzt da beim Morgan, da werden ja ganz andere Strategien vermittelt, sage ich jetzt mal, oder Bezüge zu Geld vermittelt. Mhm. Wir haben jetzt eben über das Schema, da sage ich jetzt mal, die 3 Monatslöhne geredet. Eben, es gibt auch ein Schema, wie man jetzt die Säulen aufbauen soll, etc., etc. Wir haben vorhin davon gesagt, ob es die Eltern oder die LehrerInnen einem dafür können, müssen, sollen beibringen. Gibt es etwas, wo du findest, wir in der Schule sollte das Fach haben in Bezug auf Geld und Finanzen, wo vielleicht ein bisschen wenig stattfindet?
Ja, ich glaube schon so ein bisschen, man kann es ja auch schon üben mit kleineren Beträgen, also so ein bisschen mit dem Sackgeld. Der Unterschied zwischen ich möchte etwas und ich brauche etwas. Mit dem Sackgeld, die meisten möchten es nur, dass Sachen etwas kosten. Und ich glaube, die Challenge, die die Schule dort hat, ist ein bisschen, wenn sie uns den ganzen Kreislauf von der Wirtschaft beibringen und dass ich mit Aktien auch teilnehmen kann, ist das mega spannend. Aber es ist auch noch ein bisschen weit weg, weil ich kann das erst machen, wenn ich ein gewisses Kapital habe. Und da bin ich ganz realistisch, dass mich das nicht interessiert hat, wenn ich es nicht direkt hätte können anwenden. Das wird besser, man kann Börsenspiele machen, digital auch und so Sachen. Das fände ich mega cool, wenn das mehr integriert wird.
Oh, Kinderbörse, wo man als Kind daran teilnehmen kann, oder so, aber ganz niederschwellig. Mhm. Einfach, ich glaube, es geht ja immer so um die Hemmungen zu verlieren oder irgendwie so einen niederschwelligen Zugang zu schaffen, wo es eben nicht um den Stereotyp grosse Bankenmenschen im Anzug geht, sondern dass wir eigentlich auch in einem gewissen Grad natürlich so könnten teilen an etwas.
Ja, mega. Und als Eltern kannst du halt wirklich schon ein bisschen etwas machen. Ja. Zum Beispiel kannst du Verkäuferladen spielen, schon mega früh. Mm. Oder Monopoly. Mm. Also dort ist dann schon relativ kapitalistisch.
Aber dort zerbrechen die Ziegen, ich sag's dir, wie es ist. Monopoly finde ich das Allerschlimmste. Ich hasse nachher alle Beteiligten.
Ja, es geht so lang. Ja.
Lang!
Aber einfach so, ja, im Alltag kannst du es schon ein bisschen einbauen. Ich sage jetzt vielleicht, wenn du nicht gerade das Wochenende willst, Monopoly spielen. Ja. Aber einfach so, du kannst auch, wenn du für viele tun, heute schon anfangen, für Kinder investieren, dass man zum Beispiel auch mit den Kindern das Depot mal anschaut, erklärt, warum es rot ist. Und dann wird es auch für Kinder viel normaler, als es jetzt vielleicht für dich oder mich war.
Ja. Viel zu weit. Bei mir war es wirklich immer der Papi. Gut für ihn auch, gut für uns in diesem Setting, aber ich habe wirklich Plan gehabt. Ich finde das immer so krass, wenn ich mich dann so austausche mit jemandem und wir einfach alle so sind, so, wir haben wirklich keinen Plan, was wir machen. Wir sind jetzt um die 30 herum und es ist für viele, nicht für alle natürlich, aber für viele, vor allem wirklich auch für Frauen einfach weird.
Ja,
und dann ist Shoppen fast einfacher als Sparen.
Das ist halt schon so, ja. Und das Dopamin ist auch anders. Da sind wir wieder bei der Psychologie und allem und so. Definitiv, ja.
Ich würde jetzt gerne vom Buch sozusagen in eine Schnellschussrunde mit dir reinkommen. Und zwar, wenn wir dich natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen, wenn es um dein Leseverhalten, deine Buchbedürfnisse geht. Und darum, ich stelle dir jetzt einfach ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und du musst mir, darfst mir ohne gross überlegen, einfach antworten. Mhm. Ist gut. Wir fangen ganz einfach an und am Schluss wird es ein bisschen weird. Ich entschuldige mich jetzt schon. Gut. Hardcover oder Taschenbuch?
Tolino.
Was? Plot Twist?
Es tut mir mega leid, ich hätte sehr gerne nicht den Tolino so gerne, aber ich ja. finde, ich liebe es.
Sehr gut. Hast du aber Bücher daheim?
Ja.
Also so physische?
Aber nicht mehr so viel. Ich habe mal etwa 400 Bücher in Prag gebracht.
Jackie, ist fair. Aber dann, ja, dann kann ich dir gerade... Meine Frage wäre nämlich, sind Bücher egal nach Farbe oder nach Chaos sortiert?
Chaos.
Chaos, trotzdem.
Ja, also einfach so die Harry Potter stehen beieinander und der Rest ist noch gelesen und ungelesen.
Aber das ist einfach auch ein Gesetz, finde ich, dass die Harry Potters nebeneinander und zwar in der richtigen Reihenfolge stehen. Ja. Alles andere ist so.
Aber was machst du? Ich habe noch ein paar Englische und dann tust du die dazwischen.
Nein, es gibt die Englischen und es gibt... Okay. Ah,
Weil bei den Englischen habe ich nicht alle.
Ja. Also schau, ich sag's dir, wie es ist, das tut nach einem neuen Traum, den du dir anfühlen musst. Das stresst mich jetzt gar nicht
mehr. Also muss ich nachher noch Bücher kaufen?
Ja, aber Gott sei Dank sind wir ja da bei Moril Füssi, das können wir schnell lösen, sehr wahrscheinlich. Gut, schnelles Verschlingen oder ein genussvolles Schmückern?
Schnelles Verschlingen.
Buchtipps von Freundinnen oder vom Algorithmus?
Freundinnen.
Alte Ausgaben oder glänzenden Neudruck?
Hey, die alten Ausgaben.
Lesen in der Ferien oder die heimlesen?
Beides.
Lesekrise akzeptieren oder mit Zwang sich einfach weiter durchpushen und lesen?
Ich zwinge mich manchmal wirklich. Weil bei den Sachbüchern muss ich echt sagen, dass ich nicht gerne Sachbücher lese.
Ja, aber es bringt dir etwas.
Genau. Ja, und darum lese ich dort einfach Lesezwang 10 Seiten pro Tag. Ich war mal bei 20, ist zu viel. Ich bin bei 10.
Ich liebe, dass so alle im Studio jetzt gerade auf dem so lachen und sich so ertappt fühlen. Ja. Love it. Lieblingsbuch im Bus vergessen oder Kaffee drüber schütten?
Beides leider schon passiert.
Was hat weniger weh gemacht?
Ja, wenn ich das Kaffee drüber schütte, habe ich sie noch. Ja. Habe ich es noch. Und ich finde eben fest, eben auch alte Bücher, ich finde, sie dürfen leben.
Ja.
Ich finde es nicht cool, wenn das Buch so perfekt im Regal steht, weil dann könnte ich es einfach gekauft haben und ins Regal gestellt haben.
Ja. Buch in Originalsprache lesen, auch wenn es altgriechisch ist, oder die Filmversion auf 1,5-facher Geschwindigkeit schauen?
Lesen.
Die Buchstaben immer vertauscht lesen oder jedes zweite Wort laut aussprechen müssen?
Vertauscht. Stell dir vor, wie cringe das andere wäre, wenn du irgendwo bist.
Aber stell dir vor, wenn die ganze Welt das wird machen und wir einfach so im Bus gehörst, einfach immer wieder so random Wörter aufploppen. Ich fände das irgendwie noch schön. Immer ein Buch zu viel im Gepäck haben oder nie das Richtige?
Immer eins zu viel. Zwei zu viel.
Gut. Dann dein Bücherregal mit den wenigen Büchern, die du jetzt drauf hast, das brennt. Rettest du jetzt dein Lieblingsbuch oder all deine Finanzunterlagen?
Mein Buch.
Okay, mein Finance. Gut. Und dann die allerletzte Frage. Nur noch Bücher auf WC-Papier gedruckt zu bekommen oder so in Mikroschrift auf einer Cornflakes-Packung?
WC-Papier.
Gut. Und mit dem hast du die weniger schnelle Schnellschussrunde hinter dich gebracht. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen gerade weiter mit dem nächsten Buch. Mhm. Bist du ready? Machen wir schnell weiter. Mhm. Und zwar 4000 Wochen, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement von Oliver Berkman. Warum ist das da? Was geht es heute?
Genau, ich habe das Buch gelesen, weil ich so viele Zeitmanagement-Bücher gelesen habe. Und er einfach einen anderen Approach hat und sagt, hey, das Leben ist endlich. Wir haben 4000 Wochen.
Ja.
Und in diesen 4000 Wochen kannst du probieren, alles zu optimieren, ich zum Beispiel. Oder du kannst einfach das Leben genießen in dem Moment. Anstatt, ich weiss nicht, ob sich die anderen jetzt auch noch ertappt fühlen, aber ich habe mich so ertappt gefühlt, den Moment gar nicht zu genießen, weil du schon denkst, was du dann alles sonst noch machen musst.
Ah, die To-Do-List for Life, sozusagen.
Mhm. Ja, genau. Und so, ist, also so habe ich schon ein das Gefühl, gar nicht sehr oft durchs Leben. Und das ist bei seinem Buch wirklich halt so der Reminder, hey, wir haben einfach die 4000 Wochen.
Ja.
Und das ist ja nichts Positives oder Negatives, aber
faktisch.
Genau. Und wir, anstatt dass man einfach immer noch probiert, mehr in die Zeit hineinzupacken und Zeitmanagement-Tools nutzen und KI nutzen und einfach irgendwie das Gefühl haben, wir haben mehr Zeit, wir haben ja gar nie mehr Zeit.
Für mich eben auch eine Form von Freiheit, eben sich nicht ganz mehr so an eine To-Do-Liste zu klammern, obwohl ich das so krass mache. Ich habe einfach auch 17 To-Do-Listen in 17 verschiedenen Apps und 17 verschiedenen Programmen, weil ich einfach noch nicht genau weiss, wie ich alle meine To-Dos in meinem Leben soll ordnen soll. Aber es stimmt wirklich schon, eben die 4000 Wochen übersetzen sich auf 80 Jahre. Da kann man sich einfach auch mal, ich sage jetzt ganz crazy, gehen lassen. Wie ist das so bei dir so? Wann hast du das letzte Mal nichts gemacht? Einfach nichts?
Ich weiss nicht. Also, es ist natürlich schon durch das, dass mein Hobby eigentlich zum Beruf wurde, ist, habe ich mega Mühe, nichts zu machen. Und ich glaube, das selbst und ständig, es ist schon ein bisschen etwas, weil man halt auch noch beim Nichtmachen darüber nachdenkt, was könnte ich noch machen. Und das führt dann eben genau dazu, dass hier eigentlich nie still ist. Darum ist das etwas, wo ich mega fest daran arbeite, wo ich auch seit 2,5 Jahren, bald 3 Jahren, sage ich, suche ein Hobby. Weil ich habe jetzt kein Hobby mehr, weil mein Hobby jetzt mein Job ist.
Was hast du bis jetzt schon alles ausprobiert? Wo stehen wir in der Hobby?
Nichts. Ich bin einfach immer am Arbeiten.
Michelangelo, das ist doch jetzt genau nicht der Sinn von der Sache.
Genau, darum brauche ich so Bücher. Ich lese wieder mehr. Also ich habe zum Beispiel auch Netflix gekündigt irgendwann. Und wirklich wiederentdeckt, eben auch einfach lesen als Unterhaltungsform. Darum vorhin auch bei dieser Schnellschussfrage. Es ist für mich wirklich jetzt inzwischen so, dass ich wieder mega gerne lese und mir einfach die Zeit nehme. Aber sonst finde ich, hat er aber mega einen Punkt mit, ich kann nur ein Buch lesen, über wie ich effizienter werden kann. Ja. Und ich kann noch höhere Ansprüche an mich haben. Aber am Schluss vergesse ich das Leben werden im Alltag. Und ich glaube, das ist ein bisschen normal, dass das Hirn nicht immer daran denkt, ja, es ist endlich. Und das Leben ist vorbei und ich gehe jetzt abkreuzeln jede Woche, die ich nicht mehr habe. Aber manchmal wäre es vielleicht gut, wenn man das machen würde, weil es uns ein bisschen zurückholen würde in die Realität und denke, ja, aber eigentlich ist es mega cool, was ich hier gerade erlebe und nicht nur immer, ah, das muss ich auch noch machen und das ist auch noch offen und dann könnte ich noch das und dann sollte ich noch in die Ferien und dann nachher ist
dann
noch
das. Dann geht aber nie.
Ja.
Gehst nie in die Ferien, machst nichts, planst rum. Ich finde eben, man kann auch wirklich zu viel planen. Mhm. Vor lauter Planung gar keinen Spass sozusagen. Und es geht ja ums Präsentsein im Leben und eben das Bewusstsein haben und eine Wahrnehmung haben für, hey, was macht da jetzt gerade um mich herum Spass, wie nehme ich das alles wahr? Und dann habe ich mich jetzt gerade bei dir gefragt, vor allem eben, weil du selbst und ständig bist, sozusagen. Ja. Wann fühlst du dich am präsentesten in deinem Leben?
Ich fühle mich mega präsent, wenn ich so eins zu eins mit jemandem rede, wie jetzt mit dir. Ja. Weil dann nachher ist das Handy weg und ich finde es mega spannend, mich mit Menschen auszutauschen.
Same, ja.
Und dann kann ich auch sehr gut meine anderen 3 Millionen Gedanken abstellen. Das Problem ist vielleicht, was kommt nach dem Gespräch?
Horror, die ja. Horror 5 Minuten, wo alles wieder auf einem zurückkommt.
Ja, und oh, das habe ich blöd gesagt und das und so. Wer es noch nicht gemerkt hat, ich habe ADHS. Also es ist so.
Girl, same, das ist wirklich so. Mach das super. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. ADS und Geld. Oder ADS und Finanzen.
Ich habe eine Podcast-Folge dazu, wenn wir ein bisschen Werbung machen.
Tipptopp reingeklickt, ihr könnt gerade nachher auf Spotify
ja. Aber es ist wirklich so, genau, das ist nochmal ein anderes Thema. Dort auch wiederum ist es recht lustig, dass ich gleich so einen rationalen Approach dann zu Geld habe. Mm. Macht eigentlich keinen Sinn. Aber natürlich noch eben so nach einem Gespräch, dass sich hinterfragen und all das. Und aber zum noch auf einen anderen Aspekt auf dem Buch so ein bisschen zurückkommen, wo auch mit dem im Moment leben ist. Es gibt eine sogenannte Erinnerungsdividende. Die ist ein bisschen aus einem anderen Buch, aber es passt mega gut dort rein. Und das ist wirklich so, dass eine Erinnerung einen Wert hat, wie eine richtige Dividende auch. Mhm. Und dass ich immer wieder von der zehre. Und wenn man jetzt vorredet, nicht in die Ferien zu gehen. Mhm. Die Ferien kostet mich etwas und sie kostet mich Zeit. Mhm. Aber wie viel denke ich daran zurück, dass ich da war und bei dem Moment wieder ein bisschen glücklich, weil es so cool war. Und das ist die Erinnerungsdividende. Und die ist auch mega wertvoll. Vielleicht sogar viel, viel wertvoller, als das Geld, das du ausgegeben hast, weil das Geld ist zwar weg, aber es kommt ja immer wieder ein bisschen davon zurück und ein gutes Gefühl und es macht dich zufrieden. Und es sind vielleicht auch Sachen, die du gemacht hast, die du mit 80 nicht mehr machen würdest. Mhm. Wenn man immer alles auf später verschiebt, kommt auch wieder der Punkt, ja, wir wissen ja nicht, ob es denn wirklich das später gibt.
Man kann von solchen Sachen zählen, Ferien, andere Erlebnisse, oder man kann auch von, sag jetzt mal, fiktionale Bücher zehren. Es geht ja nicht nur alles um Sachbücher, voll wichtig. Und das finde ich mega schön, dass du noch ein anderes Buch mitgebracht hast, und zwar «Ein ungezähmtes Tier» von Joel Dicker.
Mhm. Ich musste ein gutes Buch noch reinschmuggeln.
Zum Schluss finde ich es super, ja.
Nein. Ja, ich habe halt wirklich früher nie Sachbücher gelesen. Ich habe es mich mega schwer getan. Jetzt habe ich es ein bisschen für mich entdeckt, aber auch bei den Finanzen, also ist es vielleicht noch wichtig zu sagen, es gibt nicht nur Bücher, sondern es gibt auch andere Informationsquellen, die auch funktionieren. gleichzeitig finde ich, du kommst nie so viele Informationen über für so wenig Geld wie in einem Buch. Du kommst einfach irgendwie 30 bis 50 Franken, kommst du Stunden an Wissen über, wo recherchiert ist, wo auch hinterfragt wurde, wo geprüft wurde. Und darum da gleich nochmal ein Argument für Sachbücher. Aber ich lese natürlich wirklich auch mega gerne einfach Bücher, die mich super unterhalten, die ich kann, eben, am liebsten in einem Schnauz durchlesen. Und das ist beim Joël Dicker eigentlich bei allen seinen Büchern so. Und beim Neuesten geht es halt doch am Schluss relativ fest um Geld.
Ja. Joël Dicker ist ein Schweizer, geboren in Genf, hat sie mit seiner ersten Zeitschrift mit Zenny geschrieben, bekannt für so ganz komplexe Erzählstrukturen auch. Und jetzt bei Ungezähmtes Tier geht es einerseits um Geld. Was ist dort so abgerissen, so der Plot davon, für die, die das Buch nicht kennen?
Ich tue es ein bisschen abstrakt erzählen, damit man nicht spoilert. Aber eigentlich geht es darum, dass ich im Buch praktisch alle ProtagonistInnen unzufrieden sind wegen Geld oder beziehungsweise wegen dem, was sie andere reinprojizieren, dass die auch Geld haben. Und das ist eigentlich so der Ursprung von dieser ganzen Misere, wo man eben aus verschiedenen Perspektiven dann beobachtet, miterlebt, wo mega spannend ist, wo natürlich wie immer bei ihm sehr unerwartete Wendungen auch nimmt. Aber ich sage so, das Wurzelproblem ist wirklich das Geld oder das, wo wir eben an Wert im Geld sehen, was wir ihm für eine Wichtigkeit oder die ProtagonistInnen für eine Wichtigkeit beimessen.
Ja. Es gibt ja dort auch Reiche, die scheitern.
Mhm.
Und irgendwie habe ich mir dann so überlegt, wieso haben wir eigentlich immer so Freude, Reiche beim Scheitern zuzuschauen?
Hey, das
ist doch ein Tabsgefühl.
Ja, das ist ein komplettes Phänomen. Wenn wir sind am Anfang bei den Glaubenssätzen und so und nicht über Geld reden. Die Literatur ist voll von negativen Glaubenssätzen über Geld. Das fängt beim Dagobert Duck an. Ja. Also bei den Kindern ist es auch recht krass. Zieht sich dann eigentlich durch. Ja, Robin Hood, man nimmt es von den Reichen. Es ist definitiv so, dass man in der Literatur noch dürfte ein bisschen wechseln auf, es muss nicht schlecht sein, Geld zu haben, man kann auch Gutes machen. Aber auch im Joël Dicker ist es so, dass eigentlich das Geld oder der Neid auf die, die eben Geld haben oder die vermeintlich Geld haben, eben, man kann nicht alle Plot-Twists verraten, aber ja, es geht dann wirklich darum, dass ein Juwelierladen ausgeraubt worden ist. Und ja, das macht so viel. Und du schaust zu und findest irgendwie dann gleich so, ach, der Underdog hat gewonnen. Ja, aber eigentlich bin ich fest davon überzeugt, dass man das Geld nicht den Charakter verdirbt, sondern einfach das verstärkt, was schon dort ist.
Wenn jetzt der Joël Dicker mit seinen komplexen Erzählstrukturen ein Finanzbuch schreiben würde, wirklich so Fokus, Finanzbuch, oder allgemein, was müsste es für dich dort sicher drin haben, dass du es liest?
Ich glaube, ich würde es so oder so lesen, weil sein Name einfach vorne drauf steht und ich dann mega gespannt wäre. Ich lese inzwischen wirklich viele Finanzbücher, einfach auch, weil es mich interessiert, wie die Leute das probieren, spannend zu beschreiben. Ja. Und ich bin am kritischsten bei den ganzen Money-Mindset-Büchern, weil ich dort wirklich finde, es ist eine mega schmale Linie zwischen Spiritualität, wo ich dann sehr oft nicht zustimme, und wirklich eben Psychologie, die sich erklären lässt. Mhm. Jetzt bei ihm kann ich mir vorstellen, dass es einfach mega spannend könnte machen. Mhm. Ich finde grundsätzlich, bei jedem Buch ist es mir mega wichtig, dass ich es einfach lesen kann. Ich bin kein Fan von diesen Büchern, wo ich jeden Satz 5-mal lesen muss, bis ich verstanden habe, was der Autor oder die Autorin mir möchte sagen.
Ich will mich nicht dumm fühlen.
Ja.
Ich will mich wirklich einfach nicht dumm fühlen.
Ja. Ja. Und ich möchte ja gleich lesen, ist komplizierter als Fernsehen schauen. Mhm. Das muss nicht nur komplizierter sein, sondern es darf ja auch, also es ist meine Zeit, die ich damit verbringe, und da muss ich mich nicht extra abmühen.
Mhm. Was überhaupt keine Mühe war, ist, die Folge mit dir aufzuzeichnen und so mit dir zu reden. Wir sind aber leider schon am Ende angekommen. Darum, Angela, ich wünsche dir so viel Glück und Spass. Und ich weiss nicht, was man sich sonst so wünscht bei einem Book Release.
Ja, danke. Ich weiss es auch noch nicht.
Du wirst dann herausfinden und mir dann erzählen. Ich freue mich dann drauf. Aber wirklich danke viel Mal, bist du da. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht und bin jetzt wahnsinnig inspiriert, meine Finanzen in Anführungszeichen noch mehr in den Griff zu bekommen. Dann wirklich danke vielmals, bist du da
gewesen. Super, danke vielmals für das spannende Gespräch.
Ja, danke vielmals. Hey, und euch danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne und spannende und tolle Lesezeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, hey, dann folge uns, abonniere uns überall dort, wo es Podcasts gibt.